Der Predigttext, der dürfte den meisten von euch sehr bekannt vorkommen. Wer von euch weiß, was in 4. Mose Kapitel 6, die Verse 22 bis 27 steht? 4. Mose 6, die Verse 22 bis 27. Die die Bibeln dabei haben, schlagt sie bitte mal auf. 4. Mose 6, die Verse 22 bis 27. Und es erscheint auch hier auf dem Beamer. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Was war passiert? Gott hat sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit und brachte sie zum Berg Sinai. Und dort kam es dann zu dieser grandiosen Begegnung zwischen Gott und seinem Volk. Und Gott stellte sie vor die Wahl: Wollt ihr mein Volk sein? Soll ich euer Gott sein? Und das Volk bestätigte: Ja, das wollen wir. Und damit diese Beziehung zwischen Gott und seinem Volk gelingt, gibt Gott Vorgaben, wie er sich so das Leben seines Volkes vorstellt. Untereinander, anderen Völkern gegenüber, aber vor allen Dingen auch in der Beziehung zu ihm. Und wenn sie diese Anweisungen einhalten, sagt Gott, dann wird er mit ihnen gemeinsam unterwegs sein und sie ins versprochene Land bringen. Gott wird gemeinsam mit seinem Volk diese Wanderung machen. Wir sagen das so schnell: Gott ist dabei. Aber wenn man da wirklich mal so drüber nachdenkt, Gott ist dabei. Der Schöpfer des ganzen Universums spricht zu: Ich werde dich, mein Volk, auf dieser Wanderung durch die Wüste begleiten. Und dieser Wüstenweg, diese Wanderung durch die Wüste, den die Israeliten vor sich haben, das wird ja kein leichter sein, der wird steinig und schwer. Aber Gott wird dabei sein, wohnt, lebt mitten unter seinem Volk. Und das ist ja was ganz Besonderes. Und darum gibt Gott für die Zeit der Wanderung Anweisungen, die das Volk immer wieder daran erinnern sollen: Ich, Gott, bin mitten unter euch. Auch hier in der Wüste. Und ab 4. Mose 1 erklärt Gott, wie er sich diese gemeinsame Wanderung vorstellt. Zum Beispiel die Folie: Wenn das Volk lagert, sollen dies in so einer bestimmten Kreuzformation tun. Das nördliche Lager, das südliche Lager, das östliche und das westliche. Und in der Mitte die Stiftshütte, Gottes Zelt. Ich bin mitten unter euch. Ich bin da. Und weil ich mitten unter euch wohne, sagt Gott, sollt ihr all das, was nicht zu mir passt, wegtun. All das Unreine. Und außerdem legt Gott fest, wer die Gottesdienste in der Stiftshütte leiten soll: Aaron, der Hohepriester. Und kurz vor dem Aufbruch zu dieser Wanderung gibt dann Gott Aaron den Auftrag: Segnet immer wieder die Israeliten. Und wenn ihr sie segnet, dann sagt zu ihnen: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. So weit, so gut. Aber die Wanderung durch die Wüste ist vorbei. Die Stiftshütte gibt es zumindest in dieser Form nicht mehr. Und außerdem war Segnen die Aufgabe von Aaron, dem Hohenpriester. Und da stellt sich ja irgendwann schon die Frage: Warum segnen wir? Und wir tun es ja ziemlich häufig. In Gottesdiensten, in Gebeten, morgens beim Verabschieden der Kinder, in den Schultag und manchmal auch schon ein bisschen inflationär auf E-Mail-Grüßen, Geburtstagsglückwünschen, Postkarten, Liedern, Pullovern und auf so kleinen Post-it-Zetteln, die wir uns an die Spiegel und Kühlschränke heften. Und heute ganz konkret den kleinen Emil. Warum segnen wir? Und was ist das überhaupt, der Segen? Und die Frage nach dem Warum ist ganz leicht beantwortet. Wir segnen, weil Gott uns dazu auffordert. Hier ein paar Beispiele. Römer 12, 14. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und fluchet nicht. 1. Petrus 3, 9. Vergeltet nicht Böses mit Bösen und Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen erbt. Lukas 6, Vers 28. Segnet, die euch verfluchen. Bittet für die, die euch beleidigen. Und fällt euch da irgendwas auf? In diesen Versen geht es immer um die Kombination segnet die, die euch Böses getan haben. Und eigentlich wollte ich in der Vorbereitung nur mal so nach Stellen suchen, in denen wir explizit zum Segnen aufgefordert werden. Und dann fiel mir das aus. Außer in dem Kontext mit segnet die, die uns Böses getan haben, habe ich zumindest im Neuen Testament keine Aufforderung zum Segnen gefunden. Und das fand ich spannend. Wie kommt es dazu? Und wahrscheinlich liegt es daran, dass Segnen was ganz Normales für die ersten Christen war. Und wenn wir im Neuen Testament die Briefe lesen, dann schließt fast jeder dieser Briefe mit einem Segensgruß. Segnen war normal, aber dass man auch die Feinde segnen soll, das war schon was Besonderes und das musste nochmal extra gesagt werden. Wir sollen segnen, unsere Feinde und unsere Lieben, die sowieso. Aber was ist das jetzt, segnen? Als Kind war für mich so der Segen immer das Zeichen, ha, so, bald geschafft. Der Gottesdienst ist gleich vorbei. Ich ging gerne zur Kirche, aber je länger sich so ein Gottesdienst hinzog, desto mehr merkte ich, das Stillsitzen fällt schwer. Und noch heute merke ich, wenn so am Ende des Gottesdienstes der Segen gesprochen wird, dass ich manchmal so einen Energieschub bekomme. Und das hat öfters weniger was mit was Geistlichem zu tun, als mehr so ein pavloscher Reflex aus meiner Kindheit. Gleich darf ich mich wieder bewegen. Aber im Ernst mal, was ist Segen? Und ein Lexikon schreibt dazu Folgendes. Unter Segen versteht die Bibel die Zuwendung von göttlichem Heilsgut an Menschen. Sei es durch Gott selbst oder durch die in der Macht Gottes handelnde Menschen. Die Kraft des Segens wird durch Ausspruch vermittelt. Im Grunde ist es immer Gott selbst, der segnet. Wird der Segen meist den Menschen zugewandt, so segnet Gott auch den siebten Tag, die Tiere, das Brot und Wasser. Was dem Menschen im Segen zufließt, ist Gabe und Auswirkung göttlicher Liebe. Ist Gabe und Auswirkung göttlicher Liebe. Segen ist also, kurz zusammengefasst, Gottes Zuwendung mit guten Dingen. Und das hebräische Wort für Segen wird als lebensgebende Kraft verstanden. Und Gott ist dabei der Handelnde, ist es sein Segen. Der Segensspruch in sich hat keine Kraft, er ist nicht so eine mystische Zauberformel oder so eine Macht wie in Star Wars. Wir können über die Auswirkungen des Segens nicht verfügen. Segen ist immer Gottes Eingreifen, seine Macht, seine Kraft, die er uns aus Liebe und zu seiner Ehre gibt. Wir können zwar ein Segen für Menschen sein, mit Gottes Kraft, die er uns gibt, aber Segen geben im eigentlichen Sinne, das können wir nicht. Und wenn wir es genau nehmen, dann können wir niemanden segnen. Nur Gott kann das. Aber haben wir das nicht gerade gelesen vorher? Segnet, die euch verfolgen? Warum werden wir trotzdem dazu aufgerufen, Menschen zu segnen? Und der Predigttext gibt dazu einen guten Hinweis. So sollt ihr sagen, wenn ihr segnet. Segnen hat also mit Reden zu tun. Und wenn wir dann ins Neue Testament gehen und uns da so das griechische Wort für Segen anschauen, ist es zusammengesetzt aus der Silbe eu und dem Wort logia und davon abgeleitet das Wort eulogeo. Die Vorsilbe eu kennt ihr vielleicht von Euphorie, gut. Und logeo für Sprechen. Gutes Sprechen, gutes Sagen. Und wenn wir die Segensgrüße im Neuen Testament anschauen, dann steht da nicht, ich segne euch, sondern es sind sehr konkrete Wünsche und Aussagen. Titus 3,15, die Gnade sei mit euch allen. Kolosser 1,2, Gnade und Frieden sei mit euch von Gott, unserem Vater. Oder Epheser 3, 26. Allen Geschwistern wünsche ich Frieden und die Liebe und das unerschütterliche Vertrauen, die von Gott, dem Vater, kommen und von Jesus Christus, dem Herrn. Wir sagen ja oft nur, Gott segne dich. Da waren die Schreiber des Neuen Testaments schon ein bisschen kreativer. Gutes Sagen. Und wie bei allem, was gesagt wird, kommt es darauf an, wer es sagt und wer es hört. Ein Beispiel, und ich habe es mit dir nicht abgesprochen, aber Francis, der spielt total gern Fußball. Und ich finde, er spielt wirklich gut. Und das sage ich ihm auch. Und das tut seinem Sohn auch gut, wenn er es von seinem Vater hört. Aber ganz konkrete Auswirkungen auf seine fußballerische Laufbahn wird das nicht haben. Mein Wort zählt so in der fußballerischen Welt nicht so viel. Leider. Aber was wäre denn, wenn ein DFB-Scout kommen würde und der sagen würde, ey, dieser Francis, der ist wirklich gut und geht dann zu Nagelsmann, er könnte schon altersmäßig fast da sein. Dessen Wort wird in der fußballerischen Welt gehört. Wenn der zu Nagelsmann was sagt, hat das Auswirkungen. Wie ist das denn jetzt in der unsichtbaren Welt? Wessen Wort hat da Gewicht? Und was passiert denn, wenn wir segnen? Erstmal ist natürlich dieser selbe Effekt, wie wenn ich zu Francis sage, du spielst gut Fußball. Die guten Worte, die wir einander im Segen zusprechen, die tun gut und ermutigen. Aber es ist noch viel mehr. In Offenbarung 5,10 steht, dass Gott uns zu Priestern gemacht hat. Und das ist dieser Status, den wir in der unsichtbaren Welt haben. Priester des höchsten Gottes und vor allen Dingen auch seine Kinder. Unser Wort hat in der für uns unsichtbaren Welt Gewicht. Wenn wir Aussagen machen, dann hat das ja auch Konsequenzen. Nicht, weil wir die Macht haben, sondern weil wir gehört werden. Nicht wegen uns, sondern wegen dem, dessen Wort wir weitergeben. Nicht wir sind die Autorität, sondern der, in dessen Auftrag wir sprechen. Ist so ein bisschen vergleichbar, wenn Maya und Per, unsere Zwillinge, sich streiten. Oder Per was Blödes macht. Und Maya kommt dann zu uns, sagt uns das und wir sagen dann, Maya sagt dem Per einen schönen Gruß. Er soll den Hamster aus der Mikrowelle nehmen. Ist nicht passiert, nur ein fiktives Beispiel. Und plötzlich hat das, was eine Maya zu Per sagt, viel mehr Autorität. Denn sie spricht nicht mal ihre Worte, sondern meine. Wir sind Priester des höchsten Gottes. Darum werden wir an so vielen Stellen aufgefordert, segnet, die euch segnet. Und Gott sagt, segnet und fluchet nicht. Klar, unsere Worte haben Auswirkungen auf beiden Seiten. Die guten Worte, die Worte des Glaubens und die nicht guten Worte, die Worte des Unglaubens. Was ist ein Fluchen? Das Gegenteil von segnen. Segen sind Worte des Glaubens, die wir über jemanden sprechen. Du hast einen großen Gott, der bei dir ist. Fluchen ist genau das Gegenteil. Das wird sowieso nichts, da kommt eh keiner. Die Ehe wird ja doch nicht halten. Aus dir wird nichts. Na, ob der wirklich Christ ist und so weiter. Auch hier wieder der Vergleich zum Fußball. Wenn dieser DFB-Scout sagen würde, ja, der Francis, den habe ich gesehen, aber nee, aus dem wird eh nichts. Dann hat das auch Auswirkungen. Denn auch seine Worte werden gehört, sie haben Gewicht. Darum darf er sich in seiner Position keine Falschaussagen leisten. Genauso wenig wie wir. Wir sind Priester des höchsten Gottes. Unser Wort hat Gewicht. Wir dürfen segnen, Gutes über Menschen aussprechen, was nach Gottes Willen ist. Was für ein Vorrecht und so nötig. Denn Gottes Volk ist ja wieder auf einer Wanderung. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und auch unser Weg ist mal steinig und schwer. Aber auch wir haben diese Aussage, diese Zusage Gottes. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich gehe diese Wanderung mit, sagt Jesus. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ihr seid das Volk Gottes, gemeinsam mit allen, die auch an Jesus glauben. Ein Volk aus Priestern, das Priestertum aller Gläubigen. Darum dürfen wir segnen. Gutes Sagen was nach Gottes Willen ist. Das ist unser Auftrag. Und darum sollten wir manches prüfen, bevor wir segnen. Ist das wirklich Gottes Wille oder nicht? So wie vor vielen Jahren, als eine Frau, niemand von euch kennt weder die Frau noch die Gemeinde, im Gottesdienst nach vorne kam und darum bat, dass man sie und ihren Liebhaber segnen würde. Sie wäre so dankbar, dass Gott ihnen diese neue Liebe geschenkt hat. Und ihr Mann, den sie erst kurz vorher verlassen hat, saß ein paar Stuhlreihen hinter uns und ihre Kinder ein paar Tage vorher bei Sandra und mir in der Seelsorge. Oder wie bei einer anderen Frau, die sich auf eine neue Stelle beworben hat. Eine Stelle, bei der im Vorfeld schon klar war, dass sie da einige ethische Kompromisse eingehen muss. Oder auch Formulierung, wenn wir zum Beispiel mit Kranken beten. Ich segne dich mit Gesundheit. Oder auch, ich segne dich mit Erfolg im Beruf, in der Schule, im Sport. So als ob der, der den Segen spricht, das irgendwie zu entscheiden hätte. Nochmal. Der Segen, das ist keine Star Wars-mäßige Macht, sondern ein Zusprechen von dem, was Gott uns zugesagt hat. Wir dürfen Gott um alles bitten, aber konkret, die Entscheidung bleibt bei ihm. Da müssen wir wissen, was er uns zusagt und was wir uns beim Segnen aussprechen können. Wie können wir denn konkret segnen? Und da kann uns der Text einige gute Impulse geben. Lasst uns mal diesen speziellen Segen jetzt anschauen. Wie gesagt, wir befinden uns zeitlich nach dem Auszug aus Ägypten. Gott hat sein Volk aus der Sklaverei befreit und sie an den Berg Sinai geführt. Und an dieser Stelle erhält Aaron, der Bruder von Mose, als der höchste Priester im Volk die Anweisung, wie er das Volk segnen soll. Und darum nennt man den Segen auch den aaronitischen Segen. Und Luther fand ihn so gut, dass er ihn 1523 als Teil der evangelischen Liturgie aufnahm. Und ich fand, Luther hatte da eine richtig gute Idee. Denn in diesem Segen steckt ganz viel Gutes drin, was so Beispiele für uns sein können, wie wir segnen können. Und ich möchte darum den Segen ein bisschen durchgehen. So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: Der Herr segne dich und behüte dich. Und allein diesen Start finde ich schon toll. Der Priester, der spricht zu dem gesamten Volk und geht dann ins Du über. Der Herr segne dich. Und damit ist zum einen die Einheit der ganzen Gemeinde gemeint, ein Leib, aber auch jeder Einzelne. Der Herr segne dich. Wenn wir segnen, dann segnet Gott. Nicht wir sind die, die etwas tun, sondern Gott. Und wir dürfen Gott darum bitten, dass er dem Gegenüber etwas Gutes tut. Und worin besteht der Segen? Darin, dass wir behütet werden. Und all das, was gleich noch kommt, kann man eigentlich zusammenfassen mit: Gott sieht dich ganz persönlich in genau deiner Lebenslage, in der du gerade bist. Egal, ob es dir gut geht oder du durch schwere Zeiten gehst. Gott kennt deine Umstände, das, was war, das, was ist und das, was kommt. Und in all dem wird Gott dich behüten. Und das ist so die Überschrift zu diesem Segen. Und wie sieht dieses Behüten genau aus? Gehen wir weiter. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Was bedeutet das denn? Sein Angesicht leuchtet über dir. Es gibt andere Bibelstellen, die auch vom Lichte des Angesichts Gottes sprechen. Und es wird jetzt einen Rahmen sprengen, aber wenn man all diese Bibelstellen so zusammenfasst ein bisschen, kann man auch sagen, es geht um die Gerechtigkeit Gottes. Darum, dass Gott mit seinem Licht kommt, das, was du gemeint hast vorher, und all das an den Tag bringt, was ungut und unrecht ist. Er die dunklen Stellen ausleuchtet. All die Dinge, die nicht so sind, wie sie sein sollen. Und das fühlt sich ja erstmal wirklich nicht wie ein Segenswort an. Denn wir verstecken ja manche Sachen ganz bewusst. Schuld, Versagen, Ängste, blöde Gedanken, Dinge, die wir getan haben. Und wenn jetzt Gott mit so einem Scheinwerfer drauf scheint, dann tut das weh. Und eigentlich wollen wir das nicht. Und darum ist dieser Zusatz so wichtig. Und sei dir gnädig. Ja, Gott, er sieht all das, was nicht gut ist. Und er bringt es ans Tageslicht. Aber nicht, um uns zu verdammen, sondern um uns zu heilen und uns zu vergeben. Und es ist so wichtig, dass Gott uns das zuspricht. Denn wir sind ja so manchmal wie so ein kleines Kind, das was ausgefressen hat. Ein Kind, das seinen Kopf wegdreht, wenn Mama und Papa es anschauen wollen, weil es seinen Eltern nicht in die Augen blicken kann. Und so gehen wir manchmal ja auch mit Gott um. Denken, dass wir nicht gut genug sind, enttäuscht ist von uns oder sauer oder uns einfach nicht im Blick hat. Und wir ziehen uns von Gott zurück, wenden bildlich gesprochen den Kopf ab von ihm. Und Gott, der wendet dir sein Angesicht zu, schaut dich an liebevoll. Gott sieht all die dunklen Sachen, aber er sieht sie gnädig an. Und mit diesem Wissen um die Gnade, Gott ist für uns, können wir es aushalten. Wie in dem Lied, was wir gesungen haben. Und ich würde es gerne nochmal vorlesen. Wir schauen der Wahrheit ins Auge, stellen uns in dein Licht. Wir halten dort aus durch Gnade, denn du verdammst uns nicht. Du kennst unsere toten Winkel, siehst unseren blinden Fleck, berührst unsere wunden Punkte, nimmst unsere Ängste weg. Jesus, dein Licht scheint voll Gnade und Wahrheit. Jesus, dein Licht scheint in die Dunkelheit. Jesus, durchdring uns mit Gnade und Wahrheit. Jesus, komm, bring uns ins Licht. Gott spricht uns gerecht, weil Jesus für uns gestorben ist. Und das völlig unverdient aus Liebe. Und das ist Gnade. Und kein Wunder, dass Paulus die meisten seiner Briefe beendet mit: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Was für ein Segen. Und es gibt noch eine zweite Seite dieser Gerechtigkeit Gottes, diesem Licht. Sein Licht bringt auch Wahrheit zutage. Und wenn du dich ungerecht behandelt fühlst, Menschen Dinge über dich erzählen, die nicht stimmen, wenn dir Unrecht getan wird, auch da leuchtet Gottes Licht über dir und wird für Gerechtigkeit sorgen. Auch das gehört dazu. Gott ist für dich. Und weil er für dich ist, bringt er Dinge ans Licht. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und jetzt, wo das Dunkle weg ist, was uns von Gott getrennt hat, kommt Gott uns ganz nahe. Und von der Bundeslade wird berichtet, dass Gottes Geist über ihr thronte. Und genau wie bei der Bundeslade hebt sich Gottes Angesicht auf dich, thront praktisch über dir. Du bist Gottes Heiligtum, wie es Paulus in 1. Korintherbrief mal ausdrückt. Sein Bereich, dort wo er ist, dort wo er regiert, dort wo sein Frieden ist. Ein Frieden, wie ihn die Welt eben nicht geben kann. Und wenn die Welt um dich herum völlig auf dem Kopf steht, bist du in diesem Schutzbereich Gottes. Und die Bibel, die hat ja ganz viele Beschreibungen für diesen Schutzbereich. Burg, Fels, Zufluchtsort, Flügel einer Mutterhenne. Egal, wie deine Umstände sind. Egal, was du in der Zeitung liest, egal, was dich beschäftigt, Gottes Angesicht ist über dir, thront über dir, ganz nah. Und das dürfen wir uns gegenseitig im Segen zusprechen. Auch deinen Kindern, wenn sie morgens aus dem Haus gehen, segne sie, sprich ihnen das zu. Wenn du heute in der Schule, wenn du heute in die Schule kommst, dann ist Gott da, weil du da bist und Jesus in dir wohnt. Sprecht euch das gegenseitig als Ehepartner zu. Ja, wir mögen uns vielleicht erst heute Abend wiedersehen, aber Gott segne dich. Dein himmlischer Vater sieht dich den ganzen Tag und möchte in all dem Chaos, der vielleicht auf der Arbeit dir begegnet, dir seinen Frieden, seine Weisheit, seine Geduld, seine Liebe schenken. Gottes lebens- und heilsgebende Kraft begleite dich heute. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Meinen Namen auf das Volk Israel legen, was ist denn dieser Name? Erstmal ist es der, mit dem sich Gott Mose vorstellt. Ich bin, der ich bin. Oder besser übersetzt, ich bin der, als der ich mich erweisen werde. Gott wird sich erweisen, wird eingreifen, ganz real in deinem Leben. Und das kann bei jedem von uns anders aussehen. Und in der Bibel, da gibt sich Gott ja die verschiedensten Namen. Und durch jeden dieser Namen offenbart sich Gott uns ein wenig mehr. El Roy, der Gott, der mich sieht. El Shaddai, Gott der Allmächtige, dem keins deiner Probleme zu groß ist. Yahweh Shalom, der Herr, der Frieden ist und dir Frieden geben kann. Yahweh Rophe, der Herr, der heilt. Und noch vieles mehr. Und ich selbst, ich freue mich schon total auf Pfingsten. Da werden wir mit einer Gruppe von Jugendlichen zu einer Konferenz fahren. Und neben tollen Lobpreiszeiten, einem Konzert von den Obros, tollen Aktionen und weiterem mehr, wird es in mehreren Einheiten um den Namen Gottes gehen. Ein messianischer Jude wird uns da tiefer mit hineinnehmen. Wie offenbart sich Gott durch seinen Namen? Und ich bin da schon total gespannt drauf. Und wir hier werden gleich noch ein Segenslied hören, in dem der aaronitische Segen vertont wurde. Und wenn du möchtest, dann nimm diesen Segen für dich an. Und wenn Gott dir Dunkles in deinem Leben zeigt, Schuld, dann sprich das leise bei Gott an. Bring es ihm und genieße dann die Gnade, dass dir vergeben ist, weil Jesus für dich gestorben ist. Wenn du im Moment das Gefühl hast, dass du nicht im Blick von Gott bist, dann sei dir sicher, Gott wendet sein Angesicht dir zu. Dir ganz persönlich und Gott sieht dich und liebt dich. Und wenn du im Moment nicht mal weiter weißt, du mitten in so einem Sturm bist, die Wellen dich überrollen, dann bitte Gott, dass er dir zeigt, dass er über dir thront. Du in seinem Schutzbereich bist, egal wie deine Situation ist. Gott ist dir ganz nahe und gebe dir Frieden. Und gib den Segen weiter. Lass dir in dieser Zeit von Gott eine Person zeigen, die du segnen kannst. Leise und still, jedoch laut und unsichtbar für die unsichtbare Welt. Versuche dabei kreativ zu sein. Was hat uns Gott zugesagt? Und was kannst du davon dieser Person im Segen zusprechen? Und vielleicht kannst du das später im persönlichen Gespräch der Person auch noch sagen. Du, ich habe dich gesegnet. Und du kannst auch Gott bitten, dir zu zeigen, wo du praktisch ein Segen für andere werden kannst. Wer braucht Hilfe? Sei es deine Kraft, deine Ressourcen, dein Zuspruch und so weiter. Die Zusage, die Abraham von Gott bekommen hat, gilt uns auch. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Amen.